Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Zähne. Normalerweise haben Erwachsene 32, wenn man die 4 Weisheitszähne mitzählt, also 32 Möglichkeiten, gut auszusehen. Aber leider eben auch 32 Möglichkeiten, sich zu schämen. Weil klar ist, Zähne sind so eine Art Statussymbol. Sind sie schön oder wenigstens normal? Super. Sind sie nicht so schön, haben wir ein fettes Problem.
Ausstrahlen ist alles. Du hast schiefe Zähne, keiner nimmt dich an. Und das tat mir dann schon so weh, ne?
Das war Hazal, die genau so ein fettes Problem mit ihren Zähnen hatte. Zähne, die, wie sie es selber nennt, aussahen wie Krokodilszähne. Klein, kurz, spitz, die meisten davon sogar noch Milchzähne. Und wegen dieser Zähne wurde sie ausgelacht. Wie sie heute aussehen, das hören wir gleich von Hazal. Schön, dass ihr dabei seid bei diesem Ab21-Podcast. Die Zähne zu pflegen und sie auch intakt zu halten, ist für viele Menschen ja mit wahnsinnig viel Angst verbunden. Was man gegen diese Zahnbehandlungsangst tun kann, das hören wir in wenigen Minuten vom Psychotherapeuten André Wannemüller. Der beschäftigt sich damit nämlich beruflich an der Ruhr-Uni in Bochum. Ihre Angst vor einer Behandlung überwunden hat vor einigen Jahren Anna. Dentindysplasie, das ist der Name der Erbkrankheit, unter der sie bis vor wenigen Jahren noch gelitten hat, die dafür gesorgt hat, dass Annas Zähne ziemlich instabil waren. Wie sich das angefühlt hat und wie es sich heute anfühlt, das kann sie uns jetzt selbst erzählen. Hallo Anna.
Hallo.
Sag mal, was siehst du heute, wenn du in den Spiegel schaust und so richtig aus vollem Munde lächelst?
Einen ganz veränderten Menschen auf jeden Fall. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Schöne, gerade weiße Zähne, mit denen ich alles machen kann, was ich vorher nicht konnte.
Mhm. Und diese Zähne, sieht man denen in irgendeiner Weise an, dass sie eben ein Implantat sind?
Nur wenn man es weiß. Also ein Zahnarzt wird es vielleicht sehen, aber sonst, das sieht man überhaupt nicht. Die sehen so natürlich aus.
Wir kommen gleich zu der Veränderung, die das auch für deine Persönlichkeit, dein Selbstbewusstsein und alles dich als Menschen mit sich gebracht hat. Aber sag uns doch, was du früher gesehen hast, wenn du so in den Spiegel geschaut hast.
Da habe ich schon, je älter ich wurde, auch Lücken gesehen, weil Zähne verloren gingen. Ja, einfach Lücken, die nicht wie bei anderen mit einer Zahnspange geschlossen werden konnten, weil das aufgrund der Erkrankung nicht ging. Und auch einfach immer dieses Wissen, okay, deine Zähne, die haben keine Wurzeln, die sind nicht perfekt. Mit denen wirst du noch Probleme haben und noch gibt es gerade keine Lösung. Mhm. Das hing auch immer damit zusammen.
Das heißt, diese Dentindysplasie Typ 1, was genau passiert da mit den Zähnen und was ist dann davon bei dir auch passiert tatsächlich?
Die Milchzähne, da sieht noch alles ganz normal aus. Die sehen aus wie bei jedem Kind. Und die bleibenden Zähne, die haben dann keine oder nur ganz stark verkürzte Wurzeln, mhm, was dann dazu führt, dass sie total lose sind und sich dadurch halt Entzündungen bilden und die Zähne dann nicht zu retten sind, sie also gezogen werden müssen.
Mhm, aber die Zähne an sich, also bis sie eben dann gezogen werden, sieht man denen an, dass sie dann innerlich eigentlich schon kaputt sind?
Nee, die sehen eigentlich dann noch relativ normal aus.
Und dann, wann hast du zum ersten Mal gemerkt, da ist irgendwas nicht so gut?
Das ist bei uns familiär und dadurch wussten wir schon so, hey, irgendwas stimmt da nicht. Und dass es bei uns, bei mir auch ist, das wusste ich dann mit 8 Jahren beim ersten Röntgenbild.
Okay, da hat Zahnarzt, Zahnärztin was gesagt zu dir?
Also das Problem ist immer, es kennt kein Zahnarzt. Also wusste sie auch nichts damit anzufangen. Meine Mutter war damals natürlich dabei und die kannte das dann von den Röntgenbildern von meinen Cousinen und hat dann schon erkannt, okay, Anna hat das auch.
Okay, deine Mutter hat das diagnostiziert, nicht die Fachkraft sozusagen. Oder ist deine Mutter auch eine Fachkraft?
Nee, die ist keine Fachkraft in dem Bereich. Sie hat nur die Ähnlichkeiten in den Röntgenbildern gesehen. Dann ging natürlich die Suche nach einer Diagnose los und nach einem Facharzt, der das kennt, der es schon mal gehört hat.
Hm. 8 Jahre, das ist ja aber dann noch ein langer Schritt, bis du dann zu diesen Implantaten gekommen bist. Da sind jetzt einige Jahre vergangen, seitdem du das zum ersten Mal gehört und gesehen hast. Aber was waren denn dann so die Auswirkungen? Also wenn die Zähne dann entzündet sind, was passiert dann da?
Es ist auf jeden Fall mit Schmerzen verbunden. So Zahnschmerzen aufgrund einer Entzündung, die sind echt übel, echt gemein. Am Abend eingeschlafen und es war noch nichts und am Morgen mit einer dicken Backe aufgewacht.
Kannst du dich erinnern, wie präsent das damals auch als Kind, als später als Teenager dann war? Also hast du zum Beispiel oft in der Schule gefehlt, weil es so krass wurde?
Vor allem erinnere ich mich dran bei sowas wie Klassenfotos, nicht mit 10 lächeln mögen. Und dann sagt der Fotograf aber nochmal, oder die Fotografin, ja, lächel doch mal mit 10 auch. Das sieht viel schöner aus. Und ich dachte mir immer so, nee, das sieht nicht schöner aus, ich will das nicht. Aber dann macht man es irgendwie doch, weil man ist ein Kind und man traut sich nicht.
Genau, das verstehe ich noch nicht. Du hast ja gesagt, dass eigentlich die Zähne normal aussahen.
Es gab auch damals schon Lücken, dadurch, dass die Zähne ohne Wurzeln nicht genug Kraft haben, durchzubrechen. Das heißt, die waren gar nicht stark genug, um den anderen Zahn rauszuschieben und danach zu kommen. Dadurch hatte ich auch bis jetzt 22 auch noch teilweise Milchzähne.
Verstehe, und die waren dann aber kleiner als die bleibenden Zähne wahrscheinlich, oder? Ein Stück weit.
Ja, genau.
Sah ein Stück weit ein bisschen anders aus, okay. Und welche Einschränkungen hattest du da zum Beispiel? Also vorrangig wahrscheinlich irgendwie beim Essen, oder?
Ja, Essen. Ich musste vorher, bevor man ins Restaurant geht, immer schauen, hey, gibt's da irgendwas, was ich essen kann? Zu Hause hat man sich dann nochmal mehr getraut. Da war es dann auch nicht schlimm, wenn man die Pizza noch dreimal kleiner geschnitten hat und halt nicht abzubeißen. Aber so außerhalb habe ich dann schon geguckt, dass irgendwas ist, wo ich nicht großartig auch abbeißen muss.
Jetzt gerade so in der Teenagerzeit, Kinder, Jugendliche sind gnadenlos. Da wird jeder körperliche Makel irgendwie benannt und geschämt. Vielleicht nicht immer, auch nicht von den Guten sozusagen, aber es passiert ja eben dann doch mal. Wie bist du da durchgekommen?
Ich hatte zum Glück ein Umfeld, das mich total toll unterstützt hat. Ich hatte Freunde, für die das total normal war, dass okay, Anna hat halt nicht so die besten Zähne und kann halt nicht immer alles essen. Aber da habe ich, glaube ich, mehr mich selbst nicht getraut. Dann habe ich nicht so offen gelächelt oder mich nicht getraut, so vor der Klasse irgendwie groß was zu erzählen. Und so ein Referat zu halten, war auch immer so ein bisschen angstbesetzt. Durch die Zähne auch.
Mhm. Warst du dann diejenige, die nicht lächelt?
Ja, oder nur so mit den Lippen ohne Zähne zu zeigen.
So zusammen so ein bisschen immer die ganze Zeit.
Genau.
Aha, okay. Jetzt, man hört es schon, ist es anders? Du sprichst sozusagen aus vollem Munde, so klingt es jedenfalls. Wann war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Ich möchte auch schöne, ich möchte zumindest normale Zähne haben, wie der Großteil der Menschen vielleicht auch.
Das war, als ich innerhalb von einem halben Jahr aufgrund von Entzündung 3 Zähne verloren hatte. Und dann hat ein Zahnarzt, der uns schon eine ganze Zeit lang begleitet, der halt diese Erkrankung kannte, hat dann gesagt, hey, lass uns mal telefonieren. Ich glaube, ich habe eine Lösung, da wo ich gerade arbeite. Wir haben da so ein Verfahren, das könnte was für dich sein.
Und das Verfahren hieß Zähne raus, Implantate rein.
Genau.
Es klingt erstmal radikal und ist es auch am Ende, weil es eine ziemlich lange Prozedur ist, ne?
Ja, genau. Das Verfahren, was die da benutzen, das nennt sich so All on Four. Da werden in einem Mal alle Zähne entfernt, Implantate gesetzt und dann das Provisorium auch aufgesetzt, sodass man nicht so wie bei klassischen Implantaten erstmal ein halbes Jahr die einen heilen lassen muss, sondern ich bin morgens mit meinen Zähnen eingeschlafen und nachmittags aus der Narkose wieder aufgewacht und war komplett versorgt mit Implantaten.
Und konntest direkt, so wie das in einer berühmten Zahnpasta-Werbung war, direkt beherzt in den Apfel reinbeißen oder muss man dann noch eine gewisse Zeit warten, bis die also richtig fest sind?
Ich habe lieber gewartet, weil es halt sowas war, was ich noch nie konnte und immer von geträumt habe. Aber ich hätte es theoretisch machen können, ja.
Ein altes Stück Brot wird auf einmal zu einem großen Genuss, weil du eben reinbeißen kannst in dem Wissen, das hält?
Ja, das geht und das ist toll.
So eine Zahn-OP ist eine nicht nur zeitlich aufwendige Geschichte und psychisch belastend und körperlich belastend, auch finanziell kann die ziemlich belastend sein. Und man würde denken, okay, sowas Grundlegendes wird von der Krankenkasse bezahlt. Wurde es aber erstmal nicht, ne?
Nee, das war ein ganz schöner Kampf mit Gutachtern und allem Möglichen.
Hat aber am Ende geklappt.
Ja, ein Glück durch einen sehr lieben Gutachter, der sich dafür und mich eingesetzt hat.
Für Menschen, die jetzt zuhören und die vielleicht jetzt was Ähnliches haben wie du, Dentindysplasie Typ 1 oder andere Zahnprobleme, was ist so dein Tipp? Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen drüber, aber neuen Lebensmut zu schöpfen, zu sagen, okay, Zähne kann man vielleicht auch ersetzen?
Dran zu bleiben, sich nicht von Zahnärzten entmutigen lassen, die einem nicht glauben, die das runterspielen, was man hat und wenn der eine Zahnarzt einem blöd kommt sozusagen, dann sucht man sich einen neuen, der das vielleicht schon mal von gehört hat und bereit ist, mit einem diesen Weg zu gehen.
Anna hat eine Erbkrankheit namens Dentindysplasie Typ 1. Heißt, die Zähne haben nicht genug Halt. Daraufhin wurden die Zähne ersetzt. Jetzt hat sie Implantate und neuen Lebensmut. Ich danke dir für deine Geschichte.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Kinder und Jugendliche können ja richtig hart gnadenlos sein, ne? Gerade wenn es um so körperliche Defizite geht. Alles wird benannt und vor allem alles wird irgendwie geschämt. Hazal hatte lange, wie sie es nannte, Krokodilszähne. So sehr kurze, stummelige und auch krumme Zähne und wurde deswegen lange gehänselt. Was das mit ihr gemacht hat und wie ihre Zähne heute aussehen, das kann sie uns jetzt erzählen. Hallo Hazal.
Hallo, moin.
Moin, sag mal, Krokodilszähne, kannst du noch ein bisschen genauer beschreiben, was du damit meinst?
Krokodilszähne, weil jeder weiß, wie Krokodilzähne aussehen, spitzig, krumm, schief und richtig auch eckig. Und deswegen habe ich immer gedacht, das sind für mich Krokodilzähne, weil das waren keine schönen, normale Zähne.
Und wann ist dir zum ersten Mal bewusst geworden, dass das nicht so aussieht, wie das bei den allermeisten aussieht vielleicht?
Genau, ja, das habe ich erst mit 15 bemerkt, wo wir eine Zahnkontrolle von der Schule hatten und dann haben die alle Schüler die oder Schülerinnen die Zähne angeschaut und bei mir auch und dann haben die Ärzte schon so komisch geguckt und ich, da habe dann von meinem Freundeskreis die Zähne geguckt und die hatten alle so richtig schön und konnten lächeln und ich nicht und ich habe gedacht, so, das sind nicht normale Zähne.
Mhm. Haben andere da was dazu gesagt von deinen Freundinnen und Freunden?
Ja, also ich hatte halt zwei enge Freunde, aber die anderen, die haben viel immer so ausgelacht und immer gesagt, mit deinen Zähnen ist nicht normal oder putzt du dir nicht regelmäßig deine Zähne oder woran liegt das, ne?
Mhm. Und ja. Was hast du dann gesagt? Also hast du sie regelmäßig geputzt?
Ja, natürlich habe ich die regelmäßig geputzt, weil ich dachte mal, vielleicht liegt das an dem Putzen, aber ich konnte nie eine Antwort sagen. Ich war meistens immer so still und ruhig und konnte auch nie meinen Mund aufmachen, weil war man schon schüchtern auch.
Konntest du denn alles essen?
Nee, ich konnte nichts essen. Das war alles püriert oder weiche Brot gegessen. Ich konnte nie was Hartes essen, keine Schokolade, nichts, immer nur was Weiches. Und das tat mir dann auch schon weh, dann, ne? Wo ich dann andere gesehen habe, die konnten alles essen und ich dann nicht.
Und das war bei euch in der gesamten Familie so?
Nee, also wir sind 6 Geschwister, 3 haben es bemerkt und 3 nicht.
Mhm. Was ist denn die Diagnose?
Genau. Die Diagnose ist ektomale Dysplasie und sehr schwer aufzusprechen und sind halt fehlende Milchzähne.
Wie fehlende Milchzähne? Aber du hattest doch als kleines Kind Zähne, also da waren doch Milchzähne.
Ja,
da.
Kleine Zähne, aber die sind nicht rausgefallen, die sind geblieben. Manche Zähne sind bei mir geblieben und manche nicht.
Verstehe. Und als du das bemerkt hast, nachdem diese Zahnkontrolle in der Schule war, was hast du dann gedacht? Ich muss jetzt was tun?
Ja, dann bin ich auch zum Zahnarzt gegangen, aber die kannten diese Diagnose gar nicht und die haben viel nichts gemacht. Die haben gesagt, ja,
wie, die kannten das nicht?
Nee, die kannten das gar nicht. Die kannten diese Diagnose. Die haben nur geguckt, ja, das sind 10, da können wir nichts tun und einfach abwarten bis 18, ja.
Aha, weil mit 18 ist dann auf einen Schlag werden die Zähne tipptopp oder was?
Also genau, so habe ich auch gedacht. Oder vielleicht wegen Bezahlung, dass die Krankenkasse nicht bezahlt. Aber die dachten, ja, das ist so, vielleicht genetisch bedingt oder kann man nichts viel machen.
Also genetisch bedingt würde ich jetzt auch sagen, wenn ein Teil deiner Geschwister das auch hat, dann liegt die Vermutung ja nahe. Aber wer hat denn dann die Diagnose gestellt?
Das hat, wir waren in Mollbergen bei Dr. Cezay und der hat gesagt, ich kann dazu nichts machen an eure Zähne. Das Einzige, was du machen kannst, ist der Uniklinikum Münster. Ich kann eure Unterlagen schicken und wenn ihr Glück habt, wird ihr angenommen. Und dann haben wir Glück gehabt, wurden wir alle angenommen.
Und was wurde dann gemacht?
Erstmal wurde nichts gemacht, weil die das auch noch nicht kannten. Bis dann halt unser lieber Dr. Hanisch kam und der hat gesagt, so, es gibt einen Genetiktest. Mal gucken, vielleicht geht das ja, vielleicht kann die Krankenkasse das übernehmen und dann müsst ihr es nie von eurer eigenen Tasche bezahlen. Mhm. Und der war positiv und und da ging die ganze OP drum und dran, alles begann dann alles.
Du hast komplett neue Zähne bekommen?
Genau, komplett neue Zähne, ja. Mhm. Also 6 sind meine eigenen und der Rest ist alles, habe ich Implantate bekommen mit Überkronung.
Und mit diesem Beckenkamm war das?
Genau.
Das ist, du hattest Probleme mit dem Knochenaufbau,
Knochen,
ne?
Genau, deswegen, weil der Knochen zu dünn ist, da konnten die keine Implantate reinsetzen. Der Knochen muss ja richtig gut fest sein.
Aha. Und
im
jetzt,
Gebiss, ja.
Und jetzt hast du ein Gebiss, jetzt hast du Zähne, mit denen du dich auch traust zu lächeln?
Alles. Also ich habe die mit 2019, ich habe vor Freude geweint, ich konnte lächeln, ich habe meinen Mund, ich habe meine Hand nicht mehr im Mund, ich kann Selfies machen, ich kann Fotos machen, ich bin viel selbstbewusster geworden. Ich lache nur noch, ich esse, ich kann endlich wieder was beißen, das war für mich das A und O.
Ja.
So schön war das, um wieder ausstrahlen zu können und nicht immer, wenn ich lache, meine Hand vor dem Mund und jetzt ist meine Hand komplett weg. Also beide Hände nehme ich gar nicht mehr vor das Gesicht.
Also die Hände hast du noch, aber du nimmst sie nicht mehr ins Gesicht.
Nee, ja. Gar nicht.
Okay. Und wie ist das mit deinen Geschwistern? Du warst ja die Erste, die das gemacht hat, ne?
Genau, meine Geschwister habe ich denen auch gesagt, ihr müsst das auch machen und dann haben die das auch gemacht. Und jetzt ist meine Schwester fertig und jetzt ist nur noch mein Bruder dran und der kommt auch schon zum Ende, Gott sei Dank.
Ja. Und das heißt, Familienfotos sehen bei euch so aus, dass alle ihre Zähne zeigen jetzt inzwischen.
Ja, genau. Ja, inzwischen schon. Und das ist einfach so strahlend. Das ist richtig schön. Also sie müssen sich vorstellen, sie wollen immer etwas haben, um es schwer zu bekommen. Und dann haben sie es, dann sind sie einfach sprachlos. Man kann dazu viel nichts sagen.
Ja. Ne? Und alle, die dich früher gehänselt haben, denen hast du hoffentlich ein Selfie geschickt mit einem schönen Lächeln.
Ich habe denen nicht Selfie geschickt, aber ich sag mal so, man hat sich gesehen und da war mein Mund auch auf und die haben das auch schon bemerkt. Dann haben die auch gesagt, schöne Zähne, aber die kann man halt nicht vergessen, was ich erlebt habe. Also das war schon stark. Da wurde man sehr stark gehänselt, nicht mit der reden, oh, sie hat krumme Zähne, das ist ansteckend. Und da kam ich schon weit nach Hause und gesagt, meine Eltern, warum habe ich das? Was ist mit mir? Irgendwas ist mit mir nicht. Ich habe mich beworben, ich habe keine Zustelle bekommen, obwohl mein Notenzeugnis gut war. Die haben mich eingeladen sofort, aber dann haben die bemerkt, so mit meinen Zähnen, wie die aussehen, nächsten Tag eine Absage. Da habe ich auch gesagt, mein Zeugnis ist gut, da ist doch irgendwas. Bis mir meine Freundin gesagt hat, ausstrahlen ist alles. Du hast schiefe Zähne, keiner nimmt dich an. Mhm. Und das tat mir dann schon so weh, ne?
Hazal, was ist dann zum Schluss jetzt dein Tipp für Menschen, die uns zuhören und sagen, ah, okay, das kenne ich vielleicht von mir auch. Was war das Wichtigste auf dem Weg zu, ja, einem Lächeln?
Ja, niemals aufgeben. Die Ärzte haben gesagt, man kennt das nicht, man weiß das nicht und einfach abwarten. Aber ich habe nicht abgewartet. Ich habe immer weiter gekämpft und ich kann die Leute sagen, egal wer euch sagt, das passt nicht oder macht das nicht, ich schaffe das nicht, drauf nicht hören und einfach weiter kämpfen an sich selber. Aber so weiter kämpfen, nicht im negativen Sinn, sondern im positiven Sinn und die Person zeigen, guck mal, ich habe doch geschafft. Auch mit meinen Zähnen jetzt, wer mich ausgelacht, den habe ich gezeigt, gesagt, guck mal, so ist das. Und dann habe ich nur gesagt, lieber Gott, Dankeschön und ja, einfach nur weiterkämpfen. Weil wenn man nicht weiterkämpft und immer klein bleibt oder demütig oder schlecht führt, dann kommt man im Leben auch nicht voran.
Sagt Hazal, jetzt mit schönen Zähnen. Ja. Vielen Dank für deine Offenheit.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch. Dankeschön nochmal. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Dir auch.
Deutschlandfunk Nova.
Angst vor dem Besuch bei der Zahnärztin, beim Zahnarzt. Wie viele Menschen haben das eigentlich in Deutschland? Ich habe mal reingeschaut, die Zahlen schwanken ehrlicherweise, je nach Quelle, aber es dürften so bis zu 50% der Menschen in Deutschland sein, die irgendwas zwischen Anspannung, Angst und blanker Panik verspüren, wenn sie wissen, morgen Zahnarzttermin. Die Gründe für die Ängste haben vor allem mit den erwarteten Schmerzen zu tun, aber eben auch mit Scham. Dann sehen die da, dass ich so schlechte Zähne habe. Und genau da kann ein Teufelskreis beginnen. Schlechte Zähne, kein Besuch beim Zahnarzt. Arzt, noch schlechtere Zähne, noch mehr Leid. Warum Zähne so ein Statussymbol sind und wir uns dafür schämen, wenn sie schief und schlecht sind, das möchte ich jetzt besprechen mit dem Psychotherapeuten André Wannemüller von der Ruhr-Uni in Bochum. Da arbeitet er unter anderem am Therapiezentrum für Zahnbehandlungsangst. Hallo Herr Wannemüller.
Guten Tag.
Wie kamen Sie denn zu dem Thema, aus eigenem Erleben?
Ja, zum Glück ist es bei mir nicht das eigene Erleben gewesen, sondern es war ein Forschungsprojekt, wo wir uns zusammen mit einer großen Bochumer Zahnklinik angeschaut haben, inwieweit auch ganz kurze, effiziente Behandlungsprogramme gegen situative Ängste, in dem Fall eben gegen die Zahnbehandlungsangst, wie solche Programme tatsächlich wirken und haben das so vor 10, 15 Jahren erstmalig eigentlich ins Leben gerufen, diese Kooperation zwischen Zahnmedizin und Psychotherapie. Und seitdem gibt es unser Therapiezentrum für Zahnbehandlungsangst, wo wir uns eben genau mit solchen Fragen beschäftigen. Was kann man zum Beispiel auch gegen Schamgefühle in der Zahnbehandlungssituation unternehmen?
Das ist ja sozusagen der zweite Schritt. Warum haben wir denn überhaupt dieses Schamgefühl beim Thema Zähne? Wofür stehen schlechte, schiefe Zähne oder auch Zahnlücken zum Beispiel?
Naja, also ich meine, jeder, der schon mal mit anderen Menschen in Kontakt gekommen ist, der weiß, dass eigentlich so das allererste, wo wir hinschauen, natürlich auch das Gesicht unseres Gegenübers ist. Und da prüfen wir natürlich schon auch so ein bisschen, ja, wie es da mit so optischen Zeichen von Attraktivität aussieht. Und da gehört natürlich die Mundpartie und die Zähne, die gehören auch wirklich dazu. Also wenn man Menschen fragt, was sie an anderen Menschen besonders attraktiv finden, dann gibt es nicht wenige, die sagen, ja, so ein richtig schöner Mund und zu einem richtig schönen Mund gehören dann eben auch schöne Zähne. Das ist schon was, was uns anspricht.
Und ist es auch vielleicht, weil es so ein Signal sein kann, dass sich da jemand nicht um sich selbst kümmert oder vielleicht auch nicht kümmern kann, weil zum Beispiel das Geld dafür fehlt?
Das war mit Sicherheit mal ein Thema. Also unsere Gesellschaft hat sich da glücklicherweise in den letzten 30, 40, 50 Jahren entwickelt. Also heute ist es nicht mehr so, dass man den gesellschaftlichen Status den Menschen schon so am Gesicht ablesen kann. Aber es gibt immer noch Länder, auch Hochindustrieländer, in denen das noch ganz anders aussieht. Das hat nicht unbedingt mit dem Reichtum einer Gesellschaft zu tun, sondern vor allen Dingen mit dem Funktionieren der Gesundheitssysteme. Wenn man mal über den großen Teich schaut, nach Amerika, da kann man immer noch in den Mündern erkennen, ob sich Leute ihre Zahnzusatzversicherung leisten können oder nicht.
Wenn Menschen sich jetzt für ihre Zähne schämen, warum auch immer, hat das dann am Ende auch Einfluss darauf, wie gut sie sich um die Zähne kümmern?
Also im Therapiezentrum für Zahnbehandlungsangst beobachten wir das ja sehr oft, dass Menschen wirklich denken, oh Mann, ich bin jetzt schon so viele Jahre nicht beim Zahnarzt gewesen und was sollen die da von mir denken in der Praxis, wenn ich dann den Mund aufmache und die sehen dann sozusagen die Folgen meines Vermeidungsverhaltens, ne, und sehen dann irgendwie, dass ich schlechte Zähne habe. Allerdings führt das in der Regel überhaupt nicht oder ist das überhaupt nicht damit verbunden, dass die Leute tatsächlich ein schlechteres Hygieneverhalten zeigen. Im Gegenteil, Menschen mit Zahnbehandlungsangst oder Zahnbehandlungsphobie putzen sich oft viel, viel intensiver, manchmal sogar aus zahnmedizinischer Sicht zu intensiv die Zähne.
Die schrubben dann so richtig wahrscheinlich.
Die schrubben sich so richtig das Zahnfleisch weg, weil die eben denken, je häufiger ich putze, umso größer ist praktisch die Chance, dem Zahnbehandlungsbesuch so lange wie möglich irgendwie ausweichen zu können. Also eigentlich ist das Verhältnis genau andersrum, aber es ist nach wie vor in den Köpfen der Leute sowas implementiert, wie wer schlechte Zähne hat, der putzt eben auch nicht oder der kümmert sich nicht um sich.
Und ich vermute auch mal, dass Zahnärztinnen, Zahnärzte, Kieferorthopädinnen, Orthopäden dürfen wir auch nicht vergessen an der Stelle, die gucken ja auch relativ tief in den Mund rein, die sehen das ja wahrscheinlich einfach nur durch eine professionelle Brille, oder?
Also
die,
absolut.
Die denken ja da nicht, meine Güte, sondern wie kann ich dem Menschen helfen?
Im Gegenteil, also die freuen sich ja sogar, wenn tatsächlich im Mund auch was zu tun ist, ne? Also ich meine, das ist deren täglich Brot. Die sehen zum einen den ganzen Tag wirklich nur Zähne und unterschiedliche Zahnstati und Behandlungsbedarfe und so weiter. Und denen ist das also völlig bekannt und überhaupt nichts Neues, dass Menschen da sichtbare Zahnschäden haben. Die haben da wirklich eigentlich mehr die Brille auf, was können wir tun und welche Behandlungsmöglichkeiten stehen uns zur Verfügung, was kostet was. Und die sind dann eigentlich schon, wenn die sowas sehen, im Prozess der Leistungsplanung und weniger irgendwie dabei, Menschen abzuwerten, dass sie sich da vermeintlich irgendwie nicht gut die Zähne putzen. Also, dass man Tipps kriegt, konstruktive, das kann durchaus sein, aber das hat dann auch nichts damit zu tun, dass man in irgendeiner Weise abgewertet wird für schlechte Zähne.
Jetzt machen wir einmal kurz den Schritt raus aus den Zahnarztpraxen und es ist ja das eine, wenn man sich schämt und dann nicht zum Zahnarzt, zur Zahnärztin geht, aber es gibt ja auch noch andere Folgen möglicherweise, wenn man sich für die eigenen Zähne schämt, psychische Folgen, vielleicht wird man, wenn man Schülerin, Schüler ist, auch mal gemobbt oder aufgezogen wegen der Zähne, was wissen Sie da aus Ihrer Praxis?
Absolut. Also die Folgen sind tatsächlich oft mit Händen zu greifen. Die Leute fangen an, sich zurückzuziehen. Es beeinflusst total soziale Interaktionen, weil man auf einmal aufhört, entspannt zu lachen. Man will bestimmte Bereiche seiner Zähne nicht zeigen, bestimmte Lücken vielleicht auch nicht offenbaren, die es im Gebiss gibt. Das heißt, man verändert wirklich seine sozialen Interaktionen, man erlebt weniger Freude und genau wie Sie sagen, es kann natürlich auch wirklich zu total negativen Rückmeldungen vom sozialen Umfeld kommen, ne? Also gerade Jugendliche sind da oft ja auch schon mal erbarmungslos und da geht es dann so in den Bereich, dass wirklich auch Menschen gemobbt werden für entweder schlechter gewordene Zähne oder manchmal auch eben vielleicht nicht hundertprozentig der Norm entsprechend gewachsene Zähne, ne? Dass Leute für ihre vermeintlichen Hasenzähne, ne, dann gemobbt werden, das kommt tatsächlich vor.
Wie arbeiten Sie mit den Menschen? Also ist das dann, arbeiten Sie eher an der Angst? Weil man kann es ja auf zwei Wegen möglicherweise behandeln. Entweder man stärkt, stelle ich mir jetzt als Laie vor, entweder man stärkt das Selbstbewusstsein und sagt, deine Zähne sind schön, so wie sie sind, wenn das jetzt nicht irgendwie behandlungswürdig ist, weil zum Beispiel Karies da ist oder sowas. Oder man sagt, okay, du musst tatsächlich was tun dagegen und deswegen musst du zum Zahnarzt und deine Behandlung Angst vielleicht in den Griff kriegen.
Genau, also da sprechen Sie wirklich zwei unterschiedliche Ansätze auch an. Wir im Therapiezentrum für Zahnbehandlungsangst, bei uns geht es tatsächlich vor allen Dingen darum, Menschen an die Zahnbehandlung erstmal wieder ranzuführen, also die wirklich fit zu machen, wieder in eine Situation zu kommen, die ihnen erlaubt, an ihren Zähnen zu arbeiten. Wenn es aber, so wie gerade besprochen, dazu kommt, dass die Menschen praktisch infolge von solchen Problemen dann andere psychische Probleme wie eine Depression oder depressive Symptome entwickeln, durch diesen Rückzug, durch dieses immer weniger mit anderen Menschen schöne Momente erleben, dann geht es natürlich auch darum, zum einen diesen sozialen Rückzug mit den Menschen eben zu bearbeiten, die also nicht zum Zahnarzt zu führen, sondern erstmal wieder in Situationen zu bringen, wo sie überhaupt wieder in Kontakt mit anderen kommen können. Und gleichzeitig natürlich auch diese negativen Erwartungen, die die Menschen dann haben. Also so nach dem Motto, naja, sobald ich meinen Mund aufmache, denken die ja sowieso wieder schlecht von mir oder haben sowieso wieder den Eindruck, ich bin ungepflegt oder was auch immer. Dass man natürlich auch mit den Leuten guckt, wie kann man so ein bisschen mit einer erweiterten Perspektive in solche zwischenmenschlichen Situationen wieder gehen, dass überhaupt wieder möglich ist, auch schöne Momente mit anderen zu erleben. Denn ansonsten geht es natürlich irgendwie in vielen Fällen nur darum, ja, da bloß unversehrt wieder rauszukommen. Ne? Man sitzt dann solche Situationen irgendwie aus, in der Hoffnung, hoffentlich kriegt man keinen blöden Kommentar oder keinen dummen Spruch von anderen und hat aber trotzdem keine schönen Momente gehabt oder ist anderen da näher gekommen. Also es geht letztlich auch dann darum, den Selbstwert der Person irgendwie zu stärken, beziehungsweise ja, vielleicht andere Komponenten des Selbst auch nochmal zu betonen, die eben ja unter Umständen dann auch mit einem verbesserten Selbstwert einhergehen, dass man sich eben nicht nur auf diesen offensichtlichen Mangel da reduzieren lässt durch andere oder eben auch sich selbst nicht nur darauf reduziert.
Und welche Rolle Social Media dabei spielt, das müssen wir in einem anderen Gespräch klären mit André Wannemüller, Psychotherapeut von der Ruhr-Uni Bochum. Ich vermute nämlich, dass es da auch noch durchaus einen Zusammenhang gibt zwischen Schönheitsidealen, Social Media und Zähnen, richtig?
Definitiv. Ja. Also das wird spannend, nochmal gemeinsam zu überlegen, was da alles passiert ist in den letzten Jahren.
Vielen Dank, Herr Wannemüller, für dieses Gespräch über Scham und Zähne und wie die beiden zusammenhängen.
Sehr gerne.
Zähne, ein Thema mit ganz viel Potenzial für Charme, aber eben auch ganz viel Potenzial für Schönheit. Über diesen Spagat haben wir hier im Ab21-Podcast gesprochen und wir wollen gerne von euch hören, wie geht ihr damit um? Mit schlechten oder mit guten Zähnen? Wie pflegt ihr eure Zähne? Schreibt uns gerne. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes unter diesem Podcast. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.